Moin Moin Hamburg!
Moin und hallo, hier ist der Podcast von Der Hamburger.
Und für das Gespräch mit meinem heutigen Gast musste ich gar nicht weit reisen. Ich bin nur mal kurz an die Alster geradelt, ins Spitzenhotel The Fontenay, bin mit dem Fahrstuhl ganz nach oben gefahren ins Restaurant Lakeside und habe mich dort mit dem Zwei-Sterne-Koch Julian Stohwasser getroffen. Julian ist seit mittlerweile 3 Jahren in Hamburg, hatte einen etwas schwierigen Start aufgrund der Corona-Schließung, hat dann aber in Windeseile den 1. Stern erkocht und in diesem Jahr den 2. hinzubekommen. Julian, der unter anderem lange Zeit mit Jan Hartwig und auch zuvor im Aqua bei Sven Elverfeld gearbeitet hat, ist dann natürlich mit einer ganz klaren Zielsetzung nach Hamburg an die Alster gekommen und hat diese dann auch realisiert. Was noch alles von ihm zu erwarten ist, wie sich sein Küchenstil im Laufe der Jahre entwickelt hat, was er unter guter Mitarbeiterführung versteht, das alles und noch viel mehr erfahrt ihr jetzt gleich und er führt uns auch einmal komplett durch das aktuelle Sommermenü. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit Julian Stohwasser vom Restaurant Lakeside.
Aber bevor es losgeht, noch ein paar Worte zu uns. Der Hamburger, der macht nämlich nicht nur Podcast, nein, natürlich nicht. Seit 2008 ist er das großformatige Coffee-Table-Magazin aus der Hansestadt. Seinen Verlagssitz hat der Hamburger im Stella-Haus am Rödingsmarkt. Mittendrin nur ein Katzensprung vom Rathausmarkt entfernt mit Blick auf U3, Elbphilharmonie und den Hafen. Mit großer Leidenschaft porträtiert der Hamburger Menschen, über die man gerne mehr erfahren würde, die Hamburg ein Gesicht geben. Immer nachweisbar, Ecken, Kanten und ganz viel Persönlichkeit. Mein Name ist Boris Rogosch und ich habe das große Vergnügen, Ihnen einige dieser Persönlichkeiten in diesem Podcast vorstellen zu dürfen. Und da ich auch als Foodtalker bekannt bin, liegt der Schwerpunkt bei mir natürlich ein wenig in Richtung der Kulinarik. So, aber nun mal los, nicht lang schnacken.
Und wir legen los mit Julian Stohwasser, Küchenchef im Restaurant Lakeside, das Sterne-Restaurant im Spitzenhotel The Fontenay in Hamburg. Ich bin zu Besuch bei Julian Stohwasser im Lakeside Restaurant im Fontenay Hotel.
Moin, hi, herzlich willkommen im Lakeside mit dem schönsten Blick Hamburgs.
Ja, ist wirklich so, ne?
Ja, bis auf die Wolken heute ist es wirklich
toll. Ja, aber toll. Gut, das gehört ja ein bisschen zu Hamburg dazu.
So ist es.
Bist du denn schon ein bisschen Hamburger oder?
Ich bin schon ein bisschen Hamburger mittlerweile, ja. Also ja? Wahlhamburger natürlich.
Klar.
Aber nach knapp 3,5 Jahren ist man dann doch schon ein bisschen hier gebunden.
Ja. Und Moin sagst du auch schon?
Moin sage ich auch. Servus kommt, da schauen mich die Leute teilweise ein bisschen seltsam an.
Ja. Und wenn du zu Hause bist, verfällst du dann in deinen bayerischen Sprachmodus?
Nee, ich bin zwar in Bayern geboren und aufgewachsen, aber meine Mama ist aus Hessen, von dem her haben wir nie so bayerisch daheim gesprochen. Mein Papa ein bisschen, ich glaube so ein paar bayerische Angewohnheiten habe ich schon, aber...
Und dein Team, wie ist das zusammengestellt?
Mein Team ist komplett durchgemischt. Also von...
alle Nationalitäten oder alle Regionen?
Dann hätte ich auf jeden Fall nicht genügend Platz, um alle unterzubekommen. Nee, alle aus allen Ländern, aus allen Bundesländern nehmen wir dabei. Allen nicht, aber quer durch Deutschland. Bisschen durchgemischt, das ist ganz gut.
Nun ist die Szene ja gar nicht so groß, nicht? Und man nimmt ja auch immer mal Kollegen mit oder man geht mit. So war das ja bei dir auch. Du warst beim Sven Elverfeld im Aqua und bist dann, glaube ich, mit dem Jan Hartwig mitgegangen nach München.
Richtig? Ja, ganz genau so war es, 2014. Ja. Da hat Jan das Angebot bekommen, die Küche im Bayerischen Hof zu leiten, also das Atelier und das Garten damals noch, die 2 Ressorts, und hat mich dann da mitgenommen nach München, ne? Was auch quasi meine Heimat ist. Und von dem her hat sich die Frage eigentlich dann nicht gestellt, ob ich das mache.
Und der Herr Elverfeld war sauer?
Der Herr Elverfeld war ganz und gar nicht sauer. Das war der Jan Hartwig hat lang genug auf den Posten gewartet. Ja. Und wir haben uns in den 2,5 Jahren gut angefreundet und sehr gut verstanden und die Arbeit hat super zueinander gepasst, also wie wir zueinander, miteinander gearbeitet haben. Und von dem her war das dem Sven, schon klar.
Ich hatte ihn ja auch zu Gast im Podcast und er hat auch wirklich davon geschwärmt, dass die ganzen Ex-Kollegen oder alle die, die auch bei ihm mal in der Küche waren, dass da noch eine enge Gemeinschaft ist.
Da gibt es schon noch einen ganz schönen Zusammenhalt und man ist da noch, also ich bin mit sehr vielen aus der Aqua-Zeit sehr eng verbunden.
Aber das ist so, ne? Ich glaube, man guckt da auch mal, wen kann man irgendwo mal mit dazu holen ins Team. Hast du dir dein Team hier selber zusammengestellt oder waren die schon da?
Klar, es sind jetzt fast 3,5 Jahre vergangen, da waren schon noch welche da. Aber mittlerweile ist es eigentlich nur in der Zeit, seitdem ich da bin, entstanden. Das ist A und O eigentlich. Also es steht und fällt mit dem Team, da kann man die schönsten Teller haben, da kann man die besten Produkte haben. Natürlich, das ist auch Grundvoraussetzung. Wenn das Team nicht stimmt, dann ist Hopfen und Malz verloren.
Und wie war das hier für dich? Wann war klar, dass du ins Lakeside kommst? Ich meine, du warst in Frankfurt vorher.
Richtig, genau. Ja?
Und wie läuft denn sowas eigentlich? Wie bekommt man so einen Job?
Ja, das ist, also ich will jetzt auch nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Sagen wir mal, das geht dann schon, also der Job hier im Lakeside, es ging dann schon über Empfehlungen und dann ist mein Chef, der Hoteldirektor, der Herr Spurnholz, hat mich da mal besucht und war mal essen und ja, dann kam das so zustande und das ist, ich bin froh hier zu sein.
Ja, und jeder würde sagen, wahrscheinlich, wenn man sich deine Vita anguckt, also du hast ja noch ein paar mehr Stationen gemacht, dann ja, das war doch klar, dass der da in so einem Laden landet. War das auch dein Ziel?
Ja, oder? Also klar war das mein Ziel.
Im Nachhinein wissen es alle immer.
Im Nachhinein wissen es alle immer, aber das, da mal hinzukommen, ist schon jetzt nicht gerade einfach.
Ja, und als du dann hier gelandet bist, und ich meine, da ist ja schon, sagen wir mal, eine Last drauf, so ein Restaurant dann auch auszufüllen in so einem Hotel. Die Erwartungshaltung ist sicherlich groß. Wie geht man da ran?
Ja, die Erwartungshaltung ist groß, ja. Das kann man so sagen, ja. Naja, man muss halt irgendwie versuchen, cool zu bleiben und das machen, was man über Jahre gelernt hat. Und das einfach so weiterentwickeln.
Weißt du noch, wie dein erstes Menü aussah hier?
Ja, schon.
Als du gestartet bist?
Klar, das war alles so ein bisschen unter dieser schwarzen Wolke Corona. Wir haben nämlich hier geöffnet und hatten 4 Abende offen und dann kam der erste Lockdown. Und das ist natürlich, war das schwierig am Anfang. Man hat hier 4 Tage offen als Küchenchef, der Job des Lebens sozusagen. Und dann hockst du daheim und weißt eigentlich gar nicht, was in der Welt gerade abgeht. Ja. Also natürlich für alle schwierig, aber ich sag mal, wenn du mit Frau und Kind, damals noch ein Kind, in eine andere Stadt ziehst und gerade soll es losgehen und dann kommt sowas, wo gar keiner weiß, was jetzt passiert, hat uns schon belastet.
Ja, vor allen Dingen auch, also einmal familiär, einmal wie komme ich hier an in so einer Stadt und dann wolltest du natürlich auch Vollgas geben, ne?
Ja, richtig. Und das ist, daraus ist leider nichts geworden. Ja.
Also das erste Menü hat dann vielleicht gar nicht so eine positive Aura für dich.
Ganz und gar nicht. Wir haben tatsächlich mit 2 Menüs angefangen und ich wollte es dann alles ausbauen, aber daraus ist ja nichts geworden. Und dann haben wir nach dem ersten Lockdown mit 1 Menü gestartet, was dann letztendlich schon besser war.
Ja. Wie ist denn das? Also du kommst aus dem 3-Sterne-Haus, ne? Gehst mit dem Jan Hartwig mit ihr ins Atelier, dann bekommt ihr auch relativ schnell wieder auf eure 3 Sterne. Ja? Ist man dann versaut eigentlich und will dann dieses Level auch für sich selber erreichen bei all dem, was man dann als nächstes so sich als Ziel setzt? Oder hast du das nicht im Kopf?
Das ist ja schon wirklich das höchste Niveau, was bei uns in unserer Zunft gibt. Und man kann nicht davon ausgehen, dass das beim selber auch klappt. Also 3 Sterne ist das Nonplusultra. Das ist wie eine Goldmedaille Olympia oder Formel-1-Weltmeister, Fußball-Weltmeister, alles.
Und was hast du dir für ein... Ich meine, ihr habt jetzt 2 Sterne hier.
Ja, schon, schon mal. Fühlt sich ganz gut an.
Glückwunsch an dieser Stelle nochmal. Und ich wollte eigentlich darauf hinaus, was du dir als Ziel gesetzt hast.
Gut, Ziele kann man, wenn man Ziele so preisgibt, das werde ich nicht machen. Hä? Natürlich will ich mich hier weiterentwickeln und dass das jetzt mit den 2 Sternen geklappt hat, da bin ich dankbar und glücklich drüber und will einfach so weitermachen. Und mein Ziel ist auf jeden Fall nicht, hier so schnell zu gehen, sondern einfach sich weiterzuentwickeln.
Also das ist mal eine gute Nachricht. Ja. Was ist denn das für ein Unterschied? Also ob du jetzt 1 Sterne kochst oder 3 Sterne kochst, vom Aufwand her?
Ich glaube, der Unterschied ist, ob es ein 1-Sterne-Restaurant ist, was immer 1 Stern hat. Aber natürlich, als wir 1 Stern bei Jan Hartwig hatten, hat es, denke ich, nicht viel mit 1 Stern zu tun gehabt. Sondern es ging schon in eine ganz andere Richtung.
Mhm. Und also ihr wart schon für mehr vorbereitet und auch schon ausgestattet.
Würde ich so sagen. Aber sonst, glaube ich, kann man das nicht so hundertprozentig sagen. Also die Kriterien werden ja von Michelin nicht so wirklich öffentlich gemacht. Und natürlich spielt Produktqualität, perfekte Zubereitung und so. Das ist halt das kleine Einmaleins dieser ganzen Geschichte.
Wahrscheinlich, wie du sagst, so ein Ein-Sterne-Restaurant, das den ganzen Stern ganz lange hat und die haben dann so ein Niveau und da bleiben die bei.
Ja, was aber absolut nichts Schlechtes ist. Nee, im Gegenteil, eine tolle Sache.
Überhaupt nicht.
Nur geht es dann schon an bei 2 Sternen oder gerade bei 3 natürlich schon mehr ins Detail.
Ja. Du hast das ja dann auch häufiger erlebt, dass das Restaurant in ein Hotel eingebettet ist. So wie natürlich auch hier, so wie es aber auch in Wolfsburg war oder auch in München. Gibt das so ein bisschen Sicherheit, so ein Haus im Hintergrund zu haben oder für so ein Haus zu arbeiten?
Ja, sicher, klar. Ja, also es gibt schon eine gewisse Sicherheit, dass ich auf jeden Fall, letztendlich werden wir ja schon auch ein bisschen hiervon getragen, ja. Also die Immobilie ist hier fest drin, das ist jetzt kein Restaurant, was noch seine eigene Pacht zahlen muss und von dem her lebt man hier schon ein bisschen sorgenfreier.
Naja, und es ist natürlich auch ein Haus oder es sind Häuser, die auch so Beachtung finden, nicht? Oder ihr als Restaurant findet richtig, natürlich Beachtung, ja. Aber das Haus als solches natürlich auch und zieht natürlich dann auch über diesen Weg Gäste.
So ist es, ja.
Und was ist denn für dich das Wichtigste in so einem Restaurant? Natürlich ist es die Gesamtkomposition, aber wie viel macht was aus? Das Menü, der Service, die Atmosphäre, das Gesamtambiente, der Blick? Wie viel, kann man das sagen, wie viel macht was wovon aus?
Klar, ich könnte jetzt als Küchenchef sagen, das Wichtigste natürlich das Essen. Ist es wahrscheinlich auch, aber sagen wir mal ganz ehrlich, jetzt wenn genau dieses Essen hier irgendwo in der Sternschanze in so einer kleinen Bude serviert werden würde, wäre es wahrscheinlich nicht das, was es hier ist. Ja. Und von dem her macht es natürlich alles aus. Wir haben einen super Service, einen tollen Serviceleiter. Dieser Blick ist einzigartig. Also das macht schon ganz viel aus.
Und du hast natürlich auch den Gast, der das auch immer noch mal ganz anders deutet, nicht? Also jeder Gast hat natürlich seine eigene Ausrichtung. Gehst du gerne raus eigentlich? Gehst du gerne raus zum Gast?
Ich bin kein Typ, der von Tisch zu Tisch rennt und an jedem Tisch denselben Spruch bringt. Da fühle ich mich nicht wohl dabei, aber ich verabschiede mal ganz gerne. Ich serviere mal ganz gerne ein paar Speisen mit.
Ja.
Sowas mache ich schon sehr gerne. Oder ab und zu mal kommen mal die Gäste in die Küche rein. Nicht alle auf einmal, aber mal einen Tisch.
Kann man bei euch auch in der Küche essen? Gibt es auch einen Chef?
Nee, das gibt's nicht. Das bieten wir nicht an. Das sind die Räumlichkeiten nicht dafür ausgestattet.
Ja. Ja,
mal einen Snack in der Küche, mal ein Gläschen Champagner in der Küche und mal kurz ein bisschen zuschauen. Ist vollkommen in Ordnung. Aber sonst geben sie einfach die Räumlichkeiten nicht her. Wobei es auch cool wäre, aber ich meine, hier draußen sitzt es einfach am schönsten.
Ja, dann komme ich mal auf den Stil, den Küchenstil. Deinen Küchenstil, euren Küchenstil. Wie würdest du den denn beschreiben? Einem Gast, der sagt, ach, was gibt's denn bei euch? Wie seid ihr denn so ausgerichtet?
Ja. Naja, ich würde sagen, wir bei uns gibt es auf jeden Fall das Beste aus aller Welt. Und gar nicht, also es ist eigentlich immer noch, es ist alles in der Entwicklungsphase. Finde ich auch gut. Also ich habe jetzt nicht jetzt in 3 Jahren Gerichte, alles klar, das haben wir letztes Jahr schon drauf gehabt. Kam gut an, machen wir nochmal. Ich versuche mich immer noch neu zu finden, neu zu auszurichten. Das ist alles und immer noch. Also eine reine Entwicklung eigentlich.
Aber man ist doch auch immer in der Entwicklung, oder? Ich finde das schön, wenn man nie Stillstand hat, wenn es immer irgendwie weitergeht und sieht, dass da noch wieder was Neues passiert, was Neues kommen kann.
Ja, genau.
Dann bleibt man neugierig, ne?
Ja, richtig. Ich glaube, es gibt auch einige Küchen, die sich nicht mehr weiterentwickeln und nicht so weiterentwickeln.
Mhm.
Und von dem her bin ich da ganz zufrieden. Und Küchenstil, ja, natürlich, klar, habe ich in vielen Restaurants gearbeitet, wo natürlich die Basis ins Französische ging.
Ja.
Mit diesen ganzen asiatischen Komponenten geht's jetzt, habe ich viel zu tun gehabt. Und ich versuche es halt auf meine Art einfach das geschickt anzuwenden und da das Beste rauszuziehen. Und Stück für Stück immer, für mich, immer besser zu werden.
Kannst du denn sagen, dass du würdest du sagen, du hast deinen Stil gefunden? Viele deiner Kollegen sagen ja, oh, das dauert schon, bis man, also als wenn man selber Küchenchef ist, dass man so schon so deine 3-4 Jahre benötigt, um das andere so ein bisschen abzuwerfen und seinen eigenen Stil zu haben.
Da tue ich mir schwer. Ich sag ehrlich gesagt, was den Geschmack angeht, bin ich mir eigentlich relativ sicher, also relativ kräftig, relativ auf den Punkt gewürzt, relativ, ja. Also mit relativ viel Power drin. Das ist schon mein Stil. Und sonst will ich mich da einfach nicht festlegen.
Hast du ein Lieblingsprodukt, das du verwendest, wo du sagst, da kann ich nicht dran vorbei?
Eigentlich ist es das, wenn das Produkt in der absoluten Vollendung ist, also es ist ein 100% hochwertiges Produkt, dann ist das schon immer ein Lieblingsprodukt. Und da gibt es ganz viele, ob es ein perfekter Thunfischbauch ist oder ein schöner Lammrücken aus Frankreich oder aus Niederbayern von einer guten Zucht. Also solche Sachen, wo ich denke, oder ein frisch gefangener Wolfsbarsch aus der Bretagne, das sind natürlich alles Sachen, wo die Frische macht's aus. Mhm. Und die Qualität an sich.
Legst du die nicht fest?
Nee, lege ich mich nicht fest.
Und was, ich bohre da nochmal, und was darf in der Küche dann nicht fehlen? Gibt es irgendwie eine Zutat, wo du sagst, die muss dabei sein? Ein Gewürz?
Butter habe ich schon immer ganz gerne dabei.
Wieso höre ich das denn so oft? Butter.
Ich versuche, also ich bin viel mit so orientalischen Gewürzen am Spielen, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, die sind eigentlich jetzt in unserem Menü, ist es immer irgendwo vorhanden.
Du hast das am Anfang gesagt, das Beste aus aller Welt. Habt ihr quasi, oder hast du, oder richtig, bietet eure Küche. Und wenn du ein neues Gericht entwickelst, wie gehst du daran? Wie passiert das im Kopf? Zu welcher Zeit? In welcher Situation? Naja. Oder setzt du dich hin mit einem Blatt Papier und einem Stift und sagst, jetzt male ich mir mal was?
Alles, also alle Möglichkeiten gibt es da. Also natürlich geht es im Kopf los. Als allererstes, dass ich irgendwie, es kann doch schon sein, wenn man irgendwie im Sommer durch eine Ortschaft fährt und man riecht den Grillgeruch, das an was erinnert. Schon so, ja. Oder im Supermarkt einem eine Zwiebel runterfällt und dann, ach, mit Zwiebeln. Das sind so die
echt,
Sachen.
Ja,
natürlich, klar.
Natürlich. Also, bei mir ist das nicht so, aber gut. Und hast du einen Gang, der jetzt so immer seit diesen 3 Jahren, die du hier bist, immer schon mal wieder in anderen Varianten vorkommt und wieder ins Menü kommt?
Ja, wir haben relativ am Anfang mal so eine Wachtel auf der Karte gehabt, die auch so orientalisch angehaucht war. Oder ziemlich orientalisch eigentlich, nicht nur angehaucht. Und die kam sehr gut an, und also sowie Mitarbeiter als auch Gäste, die haben die geliebt und die haben jetzt schon...
Die fliegt immer mal wieder
ins Menü rein. Die fliegt immer mal wieder hier rein, ja.
In anderen Varianten, oder?
Genau.
Ja? Und wann spricht man dann vom Signature Dish? Dann schon irgendwann? Ja. Oder magst du das nicht?
Also ich weiß nicht. Ich glaube, Signature Dish sind, also das ist genau so ein Ding, wie jeder Vorhands-Dinner macht. Und das, natürlich, das haben die ganz Großen mal angefangen. Und da gibt es natürlich auch Signature Dish. Aber ich würde jetzt in mich noch nicht so weit, noch nicht so dazu zählen, dass ich jetzt einer bin, der lauter Signature Dish hat. Ja.
Mal gucken, was mit der Wachtel passiert, wie sich die Wachtel weiterentwickelt. Ja. Bring mich mal durch so ein Menü durch. Was, also ich muss da nochmal deinen Chef, Ex-Chef zitieren, Sven Elverfeld, der sagt, so ein Menü ist wie ein Album, musikmäßig.
Ja, Musik, ja.
Heute gibt es hier nur noch Playlisten, aber das ist nicht durchgehend. Das ist keine Best-of, sondern das hat Höhen und Tiefen, ist mal laut, mal leise, sehr unterschiedlich, hat eine Dramaturgie. Wie muss so eine Dramaturgie in einem Menü sein? Wahrscheinlich sagt das auch jeder anders, ne?
Ja,
oder gibt es eine Lehre dafür?
So, ja, also das mit der Musik sehe ich ziemlich ähnlich, ja, finde ich, vergleiche ich auch immer. Auch gerade so die Küchenbesetzung, Band und sowas, das kann man, glaube ich, schon, wer gibt den Ton vor, und das kann man schon alles ganz gut vergleichen. Ja, natürlich muss schon der Hauptgang der Höhepunkt sein. Und man sollte sich vielleicht nicht zum Aperitif mit einer Aioli den Champagner versauen. Aber ich denke, das ist dann auch von Koch zu Koch oder von Küche zu Küche unterschiedlich.
Ich frage deshalb, weil du sagtest, bei dir ist alles schon recht kräftig und hat Wumms. Aber wahrscheinlich muss es auch so sein, dass ich einige Gänge auch so ein bisschen zurücknehme, damit der nächste Wumms wieder kommen kann. Ne?
Richtig, so ist es. Ja. Also wenn jetzt der zweite Zwischengang schon den Hauptgang überholt hat, dann habe ich irgendwas falsch gemacht.
Dann so springt die Platte. Und kann man denn einfach dann so einen Gang austauschen und sagen, jetzt schieben wir mal was anderes ein, oder ändert ihr das gesamte Menü dann?
Wir ändern meistens 1-2 Gänge oder mal 3 Gänge oder mal einen Snack oder einen Amisbusch und noch einen anderen Gang. muss ja auch immer, man kann ja auch keine Wiederholung drin haben. Also ich kann jetzt nicht in dem Rindertatar als Vorspeise haben und dann nochmal ein Rind im Hauptgang. Von dem her muss das schon immer sehr, sehr überlegt alles stattfinden, unsere Wechsel. Mhm. Und das ist meiner Erfahrung nach auch irgendwie der Weg, um die Qualität am besten zu halten, nur einzelne Gänge auszutauschen.
Ja. Und die Gäste, wie geben die so ihr Feedback? Was kommt so an dein Ohr? Kommt da, bist du da, saugst du das auf, wenn die Gäste so kommen und sagen, ach, das hat aber gut geschmeckt und das war aber toll? Und das sammelt ja quasi dann das Service-Team meistens ein. Ja. Wie kommt das zu euch und wie besprecht ihr das dann im Team? Wie läuft das?
Ja, also ich würde mal sagen, so ein Lob, mhm, das fällt so ab und zu mal so zwischen im Abendservice hier. Tisch 3 hat die Wachtel gelobt, Tisch 4 fand den Hauptgang sehr gut, super Hauptgang, toll, noch nie so guten Hauptgang in einem Restaurant gehabt. Das ist natürlich schon toll, mhm, und fühlt sich auch gut an. Aber man muss natürlich auch genauso ernst oder genauso mit negativer Kritik umgehen.
Ja.
Die ist zum Glück nicht so häufig, gibt's aber. Ganz selten. Mhm. Und da muss ich mich schon fragen, ist da was dran?
Ja.
Und dann machen wir uns auch wirklich ernsthaft Gedanken.
Mhm. Habt ihr dann so Team-Meetings, wo ihr dann so auch Manöverkritik und Manöverlob macht? Oder wie läuft das bei euch ab?
Ja, das, also jetzt ein ganzes Meeting, deswegen haben, ja, wir nicht, aber...
Nee, ich meine insgesamt so regelmäßige Meetings, wo ihr euch zusammensetzt.
Das,
so,
das ja, sagt, natürlich. Und
das war,
dann werden auch über solche Sachen gesprochen.
Ja.
Wird auch über solche Sachen gesprochen, ja. So, man muss auch unterscheiden, ist es wirklich, also es gibt ja alles. Es gibt da auch, mal beschwert sich einfach ein Gast gerne, weil er einen schlechten Tag hat. Ja. Versuchen wir ihm natürlich trotzdem einen wunderschönen Abend zu machen.
Ne? Ja. Aber irgendwo muss ich es jetzt abladen.
Richtig, man nimmt das ja ein bisschen mit Humor. Aber es kommen, wenn da eine Kritik kommt, die einfach aus der schlechten Laune heraus entsteht, dann brauchen wir da nicht drüber reden, dass, nee, wir jetzt irgendwie was groß ändern müssen. Also nee, das muss schon, die Kritik muss schon Hand und Fuß haben.
Würdest du heute nochmal einsteigen in dieses Metier? Würdest du heute nochmal Koch werden?
Ich denke schon, ja.
Ja?
Ja.
Wie war das bei dir? Wie war der Einstieg bei dir damals?
Ja, das ist jetzt...
lacht er
vorweg. Ja, ja, ich hatte keine Ahnung, muss ich sagen.
Ja.
Und ich wollte eigentlich BMX-Profi werden und,
ja,
habe mich da so mit
rumgetrieben. Warst du da schon weit?
Ja, ja, weit. Also ich glaube, so rückwirkend betrachtet wäre ich da vielleicht kein Profi geworden. Wenn dann, ich kenne ein paar Jungs, die haben dann da irgendwie mal 2 Jahre davon gelebt und die sind jetzt, hat keine Zukunft in Deutschland.
Mhm.
Auch Skateboard oder so, das ist ja alles, sind so Illusionen eines Jugendlichen.
Ja.
Aber war eine coole Zeit und dann... habe ich eine Kochausbildung angefangen im Augustinerkeller in München. Das ist ein riesen Biergarten.
Ja, kenne ich.
Und, ja, ja, toller Biergarten auch.
Ja.
Da bin ich dann eigentlich erst auf den Geschmack gekommen und habe gemerkt, hey, kochen, hammergeil, aber vielleicht nicht jeden Tag Tiefkühlbrezen aufbacken.
aber du hattest keine Ahnung, also von Fine Dining hattest du,
natürlich, wie irgendwie, man, klar, Sterne Restaurant, Sterne Hotels, was ist der Unterschied? 5 Sterne, 3 Sterne?
Ja,
ja, weiß nicht,
hat
so richtig.
Hat man schon mal gehört.
Hat man schon mal gehört.
Ja.
Aber mir hat ich habe ein Praktikum gemacht von der Schule, mir hat diese Atmosphäre in der Küche total gefallen und irgendwie, ich hatte einen Freund, der damals eine Kochausbildung angefangen hat, ein Jahr vor mir. Ich hatte einen anderen Freund, dem seine Eltern eine Konditorei hatten, da sind wir auch öfters, ich sag jetzt mal, abgehangen und waren da so ein bisschen auch mit den BMX-Rädern da immer mal.
Seid ihr ein bisschen durch die Backstube?
Ja, durch die Backstube nicht, aber so die Eltern haben mal gegrillt da im Garten davon, mhm, und wir waren da und diese ganze Atmosphäre hat mir, habe ich gemerkt, da gehöre ich hin, so, das ist meins. Mhm. Und als ich dann da im Augustinerkeller angefangen habe, da fand ich es auch super. Hab dann aber allerdings schon in der Berufsschule andere Jungs kennengelernt, die ja schon in dem und dem Restaurant und das und das. Und, mhm, einer hat in dem Sofitel, gibt's immer noch, Bayer Post in München,
ja,
die Ausbildung gemacht. Und da haben wir das so eingefädelt, dass ich dann da so rüber bin. Ne? Ich habe mich dann da vorgestellt bei dem damaligen Küchendirektor und der hat, glaube ich, einen ganz guten Eindruck von mir gehabt. Und ich war total begeistert und dann bin ich da zum Ende des ersten Lehrjahres hingewechselt.
Also da hast du was, da hast du dann auch nochmal was gelernt, richtig? Dann,
total,
oder?
Das war, also ich habe auch im Augustinerkeller, jetzt im Nachhinein bin ich total froh, dass ich da war.
Ja, weil du eben sagtest, nicht nur Brezen,
ja,
aufbacken.
Ja, war die meiste Zeit war es Brezen aufbacken.
Naja, im ersten Jahr ist man ja, macht man ja auch noch nicht so viel, ne?
Ganz genau, ja. Naja, und dann im Sofitel, da waren schon dann, das war eine ganz andere Welt, also ein tolles Hotel einfach und schon ein paar Jungs, die auch in meinem Sterne-Restaurant gearbeitet haben, die mir das alles schmackhaft gemacht haben. Und dann war eigentlich War klar, was ich will.
Aber dann lernst du wahrscheinlich auch Sachen kennen, dass du, oh, das gibt es? Ah, das geht so?
Ja, sicher.
Man kannte es ja noch nicht alles, ne?
Das ist ja. Ich muss sagen, meine Eltern haben schon immer gut gekocht,
ja.
Aber natürlich hatte ich jetzt.
Naja, gut, aber
keine,
ich meine,
Berührungspunkte
aber
mit.
Alleine die ganzen Gerätschaften, ja. Also ich meine, deine Eltern hatten wahrscheinlich keinen Paco-Jet zu Hause. Nehme ich mal
an. ganz normale Haushaltsküchenmaschinen, ja. Oder ein Schneidebrett.
Hast du denn, wenn du sagst, wurde schon immer gut gekocht, hast du denn so ein Kindheitsgericht, wo du sagst, also das ist das. Wenn Kindheit, dann denke ich an dieses Essen.
Meine Eltern haben, es gab eigentlich fast jeden Sonntag einen guten Braten aus dem Römertopf. Und der war sensationell gut einfach. So ein Kalbsbraten, super, mit Knödeln dazu. Das ist schon so, glaube ich, zähle ich schon zu den Gerichten meiner Kindheit.
So ein Wohlfühlessen auch.
Total,
ne? Das,
ja.
Das ist das.
Gute Soße, gar nicht abgebunden, die Zwiebeln, Karotten mit drin, aber geschmacklich einfach wahnsinnig gut.
Herrlich.
Selber gemachte Kartoffelknödel.
Wie macht man die selber eigentlich, Kartoffelknödel? Ich meine, und wann hast du das letzte Mal selber welche gemacht?
Ich mache gar nicht so selten. Ja.
Nee, machst du ganz gerne?
Mache ich schon ganz gerne.
Ja. Wie macht man die? Ich weiß es wirklich nicht. Also,
es gibt ja verschiedene. Die einen sagen halb-halb. Also halb gekocht, halb so finde ich es eigentlich auch nicht. Auch ist schon so meine Version.
Ja.
Ja, und manche machen es mit Ei. Ich mache es einfach nur mit bisschen Kartoffelstärke.
Ja.
Ausgepresste Rohe und gekochte Kartoffeln.
Ja. Und so ein Geruch, kennst du das auch? Hast du so einen Geruch? Weil du sagtest vorhin so, wenn man irgendwo durchfährt und dann riecht man so den Grillgeruch. Es gibt ja so Gerüche, die erinnern einen so an die Kindheit. Und wo du sagst, also da kommen Erinnerungen hoch. Hast du den auch? Oder ist das wahrscheinlich dieser Braten dann auch?
Ja, klar,
ne?
Sicher.
Wenn der Römertopf am Tisch geöffnet wird
oder wenn Suppenhuhn, der Braten ist jetzt nur ein Beispiel.
Ja.
Da gibt es schon viele Sachen, die mich daran erinnern.
Ja, ich weiß gar nicht, was es bei mir war. Ich weiß gar nicht, ich überlege auch immer, ich stelle die Frage gerne, aber ich überlege immer. Aber so richtig, bei mir ist es, glaube ich, auch, Hühnersuppe und alles das, was man damit noch gemacht hat. Also dann nochmal, beziehungsweise Hühnerfrikassee und so weiter und so fort.
Ja, allein schon die Karotten, wie gut die schmecken.
Ja.
Sowas, das ist ja alles.
Ja, Essen ist was Schönes, ne?
Super, ich liebe es.
Wo isst denn du, wenn du mal so unterwegs bist in der Stadt?
Ja, ich will es jetzt gar nicht sagen, weil ich das jetzt schon in den ganzen Interviews immer gesagt habe. Ich habe halt zwei Kinder.
Ja.
Und ich bin verhältnismäßig wenig bis jetzt in Hamburg hier zum Essen gekommen und bin auch ehrlich gesagt ganz froh, wenn wir daheim ein bisschen Gemüse in die Pfanne hauen, ein paar Nudeln dazu machen, das lecker abschmecken und einfach so privat da mit meinen Liebsten.
Also man sieht dich jetzt nicht
irgendwo. Ich hoffe, das geht bald mal los, dass ich mit meiner Frau mal schön zum Essen gehen kann und mal jemand auf unsere Kids aufpasst. Momentan sind die zwei Tage, bin ich lieber daheim und versuch meiner Frau das zurückzugeben, was sie mir hier die 5 Tage den Rücken.
Ach, das ist schön. Das ist aber schön gesagt. Ja. Die muss man ja auch aushalten, ne? Ich meine, das ist ja kein 9-to-5-Job hier.
Ja, also das ist meine Frau mindestens so wichtig wie ich, für das unsere Familienkonstellation läuft.
Wusste sie das vorher?
Also sie kommt nicht aus der Gastronomie. Nee. Also von dem her ist...
Es gibt ja ganz häufig, dass die Beziehungen wirklich gastronomischer Herkunft sind. Ne?
Ja, das gibt es. Ja. Bei uns ist es genau andersrum. Und ich glaube, gut, jetzt hat sie keine Wahl mehr. Sie wusste es davor schon, aber wahrscheinlich nicht, wie hart es wird. Für sie oft allein.
Ja. Bist du viel auch unterwegs und guckst dir andere Restaurants an, beziehungsweise bist beim Produzenten und solche Geschichten, oder?
Ja, doch schon.
Oder ist dein Platz hier?
Ja, aber
primär.
Mein Platz ist hier, aber ich bin natürlich öfters unterwegs und schaue mir so kleinere Produzenten hier im Umkreis an. War schon bei verschiedenen Gärtnereien, Fischzucht, sowas. Aber das sind jetzt nicht mal Tagesausflüge, manchmal vor der Arbeit.
Ja. Ja. Aber es gehört dazu, ne? Man will auch schon wissen, wo das herkommt,
sicher,
oder?
Ja, klar.
Ja. Und deine, weil du vorhin sagtest, irgendwie Wolfsarsch aus der Bretagne oder um nur eines zu nennen, habt ihr da feste Lieferanten oder mit denen ihr zusammenarbeitet, die von denen ihr immer die Produkte bezieht oder wechselt das häufig?
Wir haben unsere festen Lieferanten.
Ja.
Wir haben aber natürlich auch, also Fisch ist ja so das heikelste Thema, würde ich sagen, in Sachen Lebensmittel. Wir haben natürlich immer so Alternativlieferanten auch, also wo wir auch ab und zu ein bisschen switchen. mal bestelle ich von dem einen Fisch und von dem einen Fisch. Einer kommt dann garantiert. Das ist nicht ganz so einfach. Mhm. Aber eigentlich haben wir unsere festen Lieferanten.
Ja, das ist ja, wenn du das Menü hast, dann willst du das ja auch erfüllen können, was du da.
So ist es. Aber ich würde jetzt, wenn wir gerade haben wir den Wolfsbarsch auf der Karte. Und wenn der wirklich nicht verfügbar ist, weil es kann ja Naturgewalt, ein Sturm, ja, sonst was, dann muss ich halt auf einen anderen
musst
zurückgreifen.
Musst du halt reagieren.
Dann muss ich reagieren. Wenn ich das frühzeitig weiß, dann ist es auch in Ordnung. Wenn es natürlich am Nachmittag irgendwie mich der Lieferant vertröstet, der LKW kommt jetzt gleich an und dann ist er bis 19 Uhr nicht da, dann
wird es ein bisschen unruhig. Wann wird es denn am unruhigsten in der Küche? Wann ist denn am meisten Thermik in der Küche?
Also eigentlich wird es nie unruhig. Unruhig wird.
Und wenn es mal unruhig
wird? Und wenn es mal unruhig wird, dann liegt das wirklich meistens daran, dass jemand krank ist, dass das Personal nicht so aufgestellt ist, wie es eigentlich sein sollte. Aber eigentlich sind wir so drauf vorbereitet, dass doch alles ganz, ganz locker abläuft.
Ich glaube, das ist auch total wichtig, ne? Dass man das, also,
ja, schon.
Weil ansonsten stresst es ja auch.
Total, ja.
Bildet ihr denn eigentlich auch aus?
Wir bilden im Hotel aus, ja. Also sind ein ganz normaler Ausbildungsbetrieb. Mhm. Und sind natürlich auch Auszubildende, nicht die ganze Zeit, aber ein Teil ihrer Ausbildung hier im Lakeside.
Ja, die müssen ja auch integriert werden dann. Und das ist
super, ja.
Ja? Aber also, für die ist das wahrscheinlich auch ein Highlight dann hier.
Für die ist es ein Highlight und für uns ist es genauso ein Highlight in der Küche. Es ist toll, wenn da junge Menschen, die da Lust drauf haben.
Was dürfte ich denn jetzt machen im ersten Lehrjahr? Was würde man mir denn für Arbeit schon anvertrauen?
Ja, es ist mehr so ein Ding am Ende der Ausbildung.
Okay,
wenn du
schon ein bisschen was kannst, ja.
Genau,
ja.
Wenn die Mädels und Jungs schon ein bisschen was auf dem Kasten haben, sag ich mal, und dann so ein kleines Highlight noch hier oben noch mal 1-2 Monate mitmachen. Ja. Mhm. Also natürlich, wir lassen die auch mal ein Fisch filetieren. Da steht natürlich dann mein Sous-Chef dabei, hat das Szene schon 5-mal davor gezeigt. Es geht schon. Aber letztendlich ist es dann, um dauerhaft in so einem Restaurant kochen zu können, da sollte man schon ein bisschen mehr Erfahrung haben. Wir haben zum Beispiel auch ein ganz toller Kollege, haben wir übernommen, der hat hier seine Ausbildung gemacht, hat sich während der Zeit hier oben im Lakeside sehr gut angestellt und der ist jetzt fester Bestandteil im Team und es läuft super.
Super, ja. Was würdest du denn jetzt jungen Leuten raten, die den Beruf des Kochs, der Köchin angehen wollen und jetzt starten? Wie sollten die so ihre Karriere planen?
Ja, ja. Ich würde sagen, die brauchen langen Atem.
Ja.
Demut, ganz großes Ding. Und vielleicht nicht alles von heute auf morgen wollen.
Mhm.
Weil das funktioniert, so funktioniert es nicht. Das ist ja kein Lottospiel. Man hat auf einmal 10 Millionen auf dem Konto, sondern das ist ein jahrelanger Prozess einfach.
Mhm.
Ich glaube, wenn man sich das Ziel setzt, in 3 Jahren Küchenchef zu sein und in 4 Jahren einen Stern zu haben, dann scheitert man.
Mhm.
Also man darf nicht so ein sprunghafter Typ sein. Man muss es mal auf sich wirken lassen, jeden nächsten Schritt als Ziel sehen und nicht mit 17 schon Küchenchef werden wollen. Ja, weil viele von denen, die sagen dann auch mit 21, ah ja, alles klar, ich habe die Schnauze voll vom Kochen, jetzt mache ich was anderes.
Ja, Atem haben ist sicherlich wichtig und ich meine, du kannst ja auch noch nicht alles. Du kannst ja auch noch nicht alles können.
Richtig, selbst als Küchenchef gibt es Sachen, wenn irgendwie mal einen Fisch, den ich noch nie filetiert habe, da hast du mich auch langsam ran.
Ja, klar.
Und schau mal, okay, alles klar, wie mache ich das denn? Kann ich nicht blind aus dem FF.
Hm.
Das ist aber ganz normal und davor darf man auch keine Angst haben. Ich meine, wenn man die Grundbasics beherrscht, dann sollte das alles kein Problem sein.
Ist denn das auch wichtig, dass man einen Mentor hat und ein gutes Netzwerk?
Ja.
Hast du, wen würdest du sagen, wer waren deine Mentoren dann?
Ja, also ich habe natürlich echt wirklich das Glück gehabt, dass ich bei tollen Küchenchefs arbeiten durfte, die, mit denen ich eigentlich mit allen noch in Kontakt stehe. Das ist auch ein super Gefühl. Ich hatte so der Sous-Chef, nach der Ausbildung war ich im Restaurant Dallmayr, was mittlerweile das Restaurant Alois ist.
Ja.
Und der Küchenchef Dieter Urbanski, oh, super Typ, der hat mich nach der Ausbildung eingestellt, was ja auch nicht, da waren nur Jungs aus 2 oder 3 Sterne-Restaurants und ich. Ja. Und da gab es einen Sous-Chef, der bei Eckart Witzigmann in der Oberschien schon gearbeitet. Ganz toller Typ, bin ich immer noch befreundet. Und das ist schon, der hat wirklich viel habe ich von dem, wie der Soßen gekocht hat und einfach eine tolle Art und ein Koch, den wahrscheinlich fast keiner kennt, aber ich kenne ganz wenig, die so gut kochen wie er. und wie der Produkte anfasst und mit den Sachen umgeht. Das ist schon, das ist so ein bisschen so ein Mentor. Und natürlich Jan Hartwig. Also das steht außer Frage. Von dem habe ich sehr viel gelernt.
Hast du bei ihm schon gegessen?
Nee, leider nicht. Nee? Ich habe jetzt meinem Sous-Chef versprochen, wenn wir einen zweiten Stern bekommen, dann lade ich dich ein.
Ja,
aber wir haben halt dieselben Öffnungs- Ja, man muss erstmal nach München kommen.
Dann da gibt es aber Möglichkeiten, ne?
Ja, richtig. Aber wir haben ja auch nicht zu und er hat offen. Also von dem her, wir können ja nicht sagen, wir fahren am Sonntag hin und gehen dann mal essen oder so.
Aber steht auf dem Plan, auf
richtig,
jeden Fall.
Genau.
Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen und was ich eben fragte, wenn du jetzt dich entscheiden würdest oder jemand entscheidet sich, den Job zu machen, Koch oder Köchin zu werden, ist es denn so, dass man da auch relativ früh oder dass du so ein Talent erkennst? Wie du sagtest ja eben, ihr habt jemanden auch übernommen, der sich gut in seiner Ausbildung entwickelt hat, sehr, sehr gut entwickelt hat. Siehst du das? Wer richtig Talent hat und richtig gut ist?
Ja?
Wie lange brauchst du dafür? Ich meine, kannst du gleich mal bei mir gucken, ob ich Talent habe? Darf ich gleich mal was machen? Oder lieber nicht?
Wegen mir? Also finde ich, gute Versicherung. Wenn du eine gute Versicherung hast, gerne.
Also ich habe schon mal eine Woche im Herlin hospitieren dürfen. Also das
habe ich gehört.
Ja? Von Robin, von deinem richtig, Zuschef. Ja. Ist der da?
Der ist da,
Dann sage ich nachher gerne mal Hallo.
Ja.
Also nee, und wie merkt man das? Also woran siehst du das? Welche hast du da so Fertigkeiten, die du dann die jungen Kollegen machen lässt, um zu sehen, was sie können und was sie nicht können?
Also für mich ist es erstens mal eine Typfrage. Da ist ganz wichtig, ob jemand bei mir in die Küche reinpasst, ob ich mit dem klarkomme, ob ich den mag, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn jemand mir schon unsympathisch rüberkommt, dann wird es einfach nichts zwischen uns. Weil man steht hier so viele Stunden zusammen auf engstem Raum und das soll ja alles reibungslos funktionieren, wie ein Uhrwerk quasi.
Ja.
Da kann ich so...
wenn dir da einer immer querschießt, dann ist das...
Das geht nicht, das funktioniert einfach nicht. Wo du merkst, die arbeiten gegen dich.
Mhm.
Und das ist schon mal das eine. Und dann natürlich sieht man sofort, ob jemand da ein Händchen dafür hat. Da lasse ich den jetzt nicht Zwiebelwürfel schneiden, dass ich sehe, ob er Zwiebelwürfel schneiden kann. Ich denke, wenn jemand dafür brennt, dann ist das schon das meiste. Wenn jemand der richtige Typ ist, wenn jemand dafür brennt, dann ist das meiste eigentlich schon spricht schon für ihn.
Also es ist wie im richtigen Leben. Ne? Also
absolut.
Kann ich den riechen oder kann ich oder die genau. oder nicht? Will ich Zeit mit diesen Menschen verbringen oder nicht? Und da sagt man dann auch nicht, ich kann noch so professionell sein, das wird schon irgendwie klappen. Diese Person hat so großartige Fertigkeiten, aber menschlich kommen wir nicht miteinander klar. Dann funktioniert das nicht.
Ja, ist so. Und es ist ja bei uns in der Küche ist es ja wirklich nicht so, dass man hier sich mittags guten Morgen sagt und abends schöne Nacht.
Ja.
Sondern das ist ja so ein bisschen auch ins Privatleben übergreifend. Man geht mal zusammen ein Bierchen trinken, das muss schon alles irgendwie funktionieren. Und wenn auch sich die ganzen Jungs, Mädels und Jungs untereinander nicht richtig verstehen würden,
läuft
das wird nichts bringen.
Nee.
Das muss alles harmonieren. Und da gebe ich natürlich den Charakterstil vor, weil das ja muss ja letztendlich mit mir funktionieren.
Mhm.
Und da will ich auch, dass die sich alle untereinander verstehen. Und im Großen und Ganzen passt das.
Mhm. Wenn ich jetzt als Gast zu dir komme, was erwartet mich? Kannst du mich mal einmal so durchführen? Kannst du mir einmal so einen Ritt durchs Menü geben?
Ich will jetzt natürlich nicht das Menü komplett ausplaudern, weil sonst ist es ja auch keine Überraschung mehr.
Ah, okay. Na ja.
Aber ich würde sagen, dich erwartet hier ein wunderschöner Abend mit tollem Essen, tollem Service, guten Getränken, den du so schnell nicht vergessen wirst.
Ja, das ist mir jetzt noch nicht, das reicht mir noch nicht, da möchte ich noch mehr haben. Wie viele Gänge kriege ich?
Also wir bieten ein 7-Gang-Menü an. Was natürlich nicht aus 7 Gängen besteht. Es geht los mit so ein paar kleinen Snacks zum Aperitif, was nicht im Menü drin steht.
Ja.
Brot steht natürlich auch nicht drin. Amisbusch. Und dann geht's los mit Vorspeise.
Die ist aktuell?
Eine Gelbschwanzmakrele mit Buttermilch und Kohlrabi.
Hätte ich jetzt schon mal richtig
erfrischend, drauf. Erfrischend, sommerlich.
Ja, super.
Genau.
Darf ich sitzen bleiben?
Ja.
Oder soll heute.
Nein. Okay, dann soll ich doch mal wirklich die Gänge aufzählen.
Ja, mach mal.
Alles klar. Im zweiten Gang haben wir dann einen Hummer, der ist aus der Bretagne mit so verschiedenen Thai-Aromen. Kommt sehr gut an, erfrischend, fruchtig, sommerlich. Super. Danach gibt es den besagten Wolfsbarsch. Der ist allerdings nicht auf der Haut gebraten, sondern einfach ohne Haut in der Pfanne ganz, ganz leicht mit milder Hitze so ein bisschen durchglasiert und ganz sanft gegart. Man schmeckt super, wunderbar diesen tollen Wildfang, Wolfsbarsch. Das ist nämlich ein Riesenunterschied zwischen Wildfang und Zuchtware. Viel intensiver, viel...
Ist aber auch total schwer zu kriegen. Ist, ne?
Ja,
also jetzt als Verbraucher, wenn ich jetzt losgehen würde, ein Wildfang, Wolfsbarsch?
Ja, weiß ich nicht.
Habe ich schon Schwierigkeiten.
Ja, also ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass man in normalen Geschäften einen Wildfang, nee, ne?
Glaube ich auch,
Wolfsbarsch bekommt. Ja, mit Fenchel, so ein bisschen so eine Mayonnaise an eine Bouillabaisse angelehnt, ganz kräftig reduzierte Soße, daraus eine Mayonnaise gemacht, so in die mediterrane Richtung. Dann haben wir eine Taube aus Frankreich, ja. Bisschen in die asiatische Richtung, mit einer Hollandaise, schön Miso, Soja-Aromen, sowas dabei.
Kann man auch gut machen, ne?
Richtig. Und im Hauptgang gibt es einen Lammrücken, orientalische Art.
Jetzt wird es orientalisch. Das genau. War ja schon angekündigt, ja. Und das ist auch sommerlich? Kommt das, oder ist das ein bisschen kräftiger? Ist das
ist schon ein bisschen kräftiger, ja? Ist aber trotzdem auch leicht. Da ist ein Spinat dabei mit Minze. Das ist leicht gehalten, aber haut schon rein, würde ich sagen.
Okay, das ist dann der...
Der
Titeltrack vom Richtig. Album, ne? Der Hit.
So ungefähr, ja. Und dann gibt es natürlich noch Desserts.
Ja.
Da haben wir wir machen ein Prädessert, das gibt es auch in vielen Restaurants, so ein kleines, schon mal so ein bisschen als Erfrischung nochmal, da ist was mit Erdbeer, aber relativ erfrischend und Schokolade, auch nicht zu kräftig. Und aktuell im Dessert ein Gurken-Passionsfrucht.
Gurke-Passionsfrucht?
Genau.
Ja.
Mit Schokolade.
Herrlich. Gut, ich bleib sitzen.
Ja.
Was hältst du denn so von so ganz wilden Kombis? So ganz wilden Kombinationen, wo man sagt so, oh nee, das kannst du doch nicht machen. Auf dem Papier sieht das ganz schrecklich aus. Ich frage nur, wie jetzt wegen Maracuja oder Passionsfrucht und Gurke, was ja nicht so weit weg ist, weil Gurke ist ja eine Melonenart. Ne? So ganz wilde Kombinationen,
wilde Kombinationen finde ich eigentlich ganz gut.
Ja.
Aber ich glaube, wenn die Kombination so wild wird, dass es einfach geschmacklich nicht zusammenpasst, dann ist es ein bisschen zu wild.
Manchmal ist wild einfach nur, um wild zu sein, ne?
Richtig. Und das ist nicht der Stil, den ich hier betreibe.
Und möglicherweise gibt es auch Gäste, die das nicht verstehen. Es gibt ja sicherlich so experimentierfreudige Menschen, die sagen, ich gehe da extra hin, weil die ganz wilde Sachen machen. Aber das ist dann in der Tat nicht, um die große Harmonie, den großen Harmoniegang zu schaffen, sondern eben das Konträre.
Genau, gegen meine Philosophie. Also für mich ist wirklich, soll jeder Gang ein Gedicht sein, ein absolutes Wohlfühlgericht, wenn man sich denkt, boah, das schmeckt so gut. Das habe ich so gut noch nie gegessen. Natürlich schafft man das nicht immer. Es ist auch wie in einem Album.
Ja.
Da gibt es die besseren und die nicht die besten Stücke. Aber das ist meine Philosophie, einfach das auf den Punkt zu treiben und das Gericht, dass der Gast sagt, boah, sowas, einfach super. Aber nur um wilde Kreationen, also nur was Wildes auf die Karte zu setzen, um sich irgendwie interessanter zu machen, was dann aber nicht schmeckt oder nicht zusammenpasst, das verstehe ich nicht.
Nee, das ist dann manchmal, ich verstehe das total. Ich wollte gerade diese Analogie weiterspinnen mit der Musik, aber das ist ja eher wie ein Konzert.
So ein Abend?
Ja, so ein Event.
Ja, doch.
Also wenn ich hierher komme, gehe ich ja nicht hin, um satt zu werden. Das ist ja nicht mein primäres Ziel.
Nein. Also,
ne? ich will genießen.
Wenn du hier noch da vorne beim Dammtor in irgendein Fastfood-Restaurant einkehren musst, dann haben wir, glaube ich, was falsch gemacht.
Nein, aber meine Idee ist ja, ich will genießen und ich will wunderbare Sachen zu mir nehmen. Ja?
Richtig.
Und ich möchte dann auch gesättigt sein.
Angenehm gesättigt
rausgehen. Genau. Ich möchte nicht voll sein, aber ich möchte angenehm gesättigt sein. Und sollen alle Sinne beeinflusst werden.
Das ist schon eine Inszenierung, so, ja natürlich. Klar. Also es soll jetzt nicht, und da ist immer auch wieder dabei, was ich vorhin gesagt habe, das mit Service und der Aussicht hier, mit dem Ambiente.
Das spielt alles zusammen.
Ja.
Wunderbar, wie wir vom Anfang wieder ans Ende gekommen sind und jetzt wieder uns drehen. Wie eine Schallplatte.
Ja,
ist das nicht
herrlich? Ja.
Was hörst du für Musik?
Ja, also gute Sachen, würde ich sagen. Nee, ich mag gern Punkrock.
Ja?
Ja.
Ach.
Ich höre gern auch mal so ganz guten Techno.
Okay.
Drum Bass.
Ja.
Gefällt mir gut.
Ja, sehr gut.
Also ein bisschen wilder.
Und hört ihr das auch in der Küche?
Ja, das, also ich bin ja der Älteste in der Küche und da ist jetzt schon...
Und dabei bist du noch sehr jung.
Ja, richtig. Und die Jungs hören ganz, ganz gern Gangster-Rap, ja.
Okay.
Es ist, da finde ich nicht alle so gut. Aber
nee, also es gibt Kompromisse.
Es gibt Kompromisse.
Ja, das ist nicht einfach, ne? Aber beim Essen, beim Personalessen kriegt ihr alle euch unter einen Hut oder werden da unterschiedliche Sachen gekocht?
Nee, da ist
das
alles.
Geht nicht.
Da gibt's hier im Hotel für alle dasselbe.
Ja?
Richtig, okay. Ja, wir haben Mitarbeiterrestaurant.
Ach so, das ist ja gediegen, ne?
Ja,
ist ja
klar,
wunderbar.
Super, ja.
Besser da müsst ihr euch nicht drum kümmern.
Nee. Wir gehen hier um 5:30 runter zum Essen und kommen 6 wieder hoch, perfekt.
Luxushotel, Luxusarbeitsplatz.
So ist es,
oder?
Ja.
Empfindest du das als Luxus, hier zu arbeiten?
Purer Luxus, wirklich. Also ich habe noch nie so einen schönen Arbeitsplatz gehabt. Ich schaue hier raus, da unten sind die Segelboote. Ich komme hier rein, das ist schon was anderes als in so einer...
Könnt ihr von der Küche auch rausschauen?
Ja klar, also wir haben auch eine Tür auf dem Balkon.
Ja klar. Und ihr habt auch einen Balkon?
Ja, hier außen, Terrasse, Balkon, die geht rum bis zur Küche auch.
Das gibt's ja gar nicht.
Das ist wirklich Luxus.
Sehr gediegen.
Ja.
Also, da kann ja nur Gutes... Gedeihen. Da kann ja nur Gutes kreiert werden.
Ja, also ich bin der festen Überzeugung, dass das viel ausmacht. Ja. Mit dem Tageslicht in der Küche, das scheint ja die Sonne rein. Also
mit der guten Luft.
Mit der guten Luft, richtig. Ja. Es gibt auch Küchen, da sieht man das Tageslicht nicht.
Mhm. Ja, das ist schon.
Ja, da merkst du nicht mal Wetterumschwung. Kommst du raus am Nachmittag und es schneit.
Oh, was war der nun?
Ja.
Julian, hat mir ganz viel Spaß gemacht.
Auch vielen Dank.
Ja, danke dir. Und jetzt gehen wir in die Küche, ne?
So, und das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Podcast von Der Hamburger. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Episode wieder dabei sind und sagen bis dahin Tschüss.